Es gibt sie noch, die kleinen Vergnügungen. Ein Lied, ein Kuss und Radar 103,4.
Herzlich willkommen auf dem Sofa. Das heißt bei Soziales, Familie und Arbeit von Radio Darmstadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Pollack. Heute geht es noch einmal weiter mit unserer Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Selbsthilfe auf dem Radar. Wir haben drei Damen einer Selbsthilfegruppe bei uns. Und zwar von der Selbsthilfegruppe EMF-bedingte Beschwerden und Krankheiten. EMF steht für elektromagnetische Felder. Ja, herzlich willkommen erstmal an Sie drei. Und jetzt erstmal die Frage, worum geht es da genau in Ihrer Selbsthilfegruppe? Ja, den Namen vielleicht noch ein bisschen erklären.
Ja, hallo, also ich bin die Anke. Schönen guten Abend. Und elektromagnetische Felder sind die Felder, die ausgestrahlt werden von WLAN-Routern, von Mobilfunktelefonen, also im Prinzip die Felder, die benutzt werden, um mobil zu kommunizieren oder Daten zu übertragen. Und wir sind Betroffene, die durch diese elektromagnetischen Felder bestimmte Symptome bekommen. Also man könnte sagen, es ist eine unfreiwillige Fähigkeit, elektromagnetische Felder wahrzunehmen. Und es ist eher unangenehm als angenehm.
Um was für Symptome geht es denn so?
Ja, ich ergänze das mal. Ich bin die Jutta. Das sind vielfältige Symptome und das macht die ganze Sache so kompliziert. EHS, so nennt man sozusagen die spezifische Krankheit, Elektrohypersensibilität, ist sozusagen eine multiple Umweltsystemerkrankung. Und man kann sich das vielleicht am besten vorstellen, weil viele schon mal was von Long-Covid gehört haben oder dem chronischen Fatigue-Syndrom. Also sozusagen eine Umweltsystemerkrankung, mit der sich die klassische Medizin sehr schwer tut, weil sie noch nicht so wirklich feststellbar ist und weil es auch teilweise sehr schwer zu therapieren ist. Und diese Umweltsystemerkrankung hat diese vielfältigen Symptome. Und das sind unterschiedliche, auch bei uns Betroffenen teilweise unterschiedliche. Vielleicht fängt die Uli mal an mit ihren Symptomen, stellt sich kurz vor.
Ja, hallo, ich bin die Uli. Also bei mir hat es angefangen mit Ohrengeräuschen wie Tinnitus, ist aber kein Tinnitus, ist Klingeln in den Ohren. Und erstmal denkt man, das ist Stress, war aber kein Stress dabei. Und es entwickelte sich weiter bis Kopfschmerzen und Herzrhythmusstörungen und Blutdruckschwankungen. Und ich gebe nochmal weiter an die Anke.
Ja, genau. Also bei mir stehen noch die Kopfschmerzen im Vordergrund. Seit über 20 Jahren habe ich Kopfdruck und die immer schlimmer geworden ist im Laufe der Jahre. Und dazu kommen Schlafstörungen und ein Gefühl von einer Zittrigkeit, von einem inneren Zittern. So als hätte ich 10 Espressi getrunken und habe aber gar keinen Kaffee getrunken.
Mhm. Es gibt eigentlich noch ein paar andere Symptome, aber am meisten haben wir dieselben Symptome und dazu gehört vor allem auch Konzentrationsstörungen. Also wir alle haben extreme Konzentrationsstörungen auf der Arbeit oder in bestimmten Situationen. Teilweise gepaart bei mir mit Gedächtnisstörungen, also als ich wirklich mich an Dinge nicht mehr richtig erinnern kann, irrsinnig konzentrieren muss. Und bei mir war das Typischste eigentlich das Ohrgeräusch. Ich hatte massive Ohrgeräusche, dachte erst, das wäre Tinnitus. Kam aber im Nachgang raus, dass das einfach wirklich Ohrgeräusche sind, die viele Leidensgenossen mit mir teilen, also wie die Uli zum Beispiel.
Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, das stimmt, weil diese ganzen Symptome ja auch andere Ursachen haben können. Das ist das Problem bei diesen unspezifischen, die nicht ganz genau festgemacht werden können an einem Organ oder an ja, vielleicht aber nochmal in unserem Vorgespräch wurde mir auch ein bisschen klarer, wo wir alle elektromagnetische Felder erleben. Sie haben das jetzt so ein bisschen gesagt. Vielleicht nochmal genauer, was sind die 10 Orte, wo wir Menschen elektromagnetische Felder erleben? Oder vielleicht sind es auch viel mehr.
Also Es ist niederfrequent und hochfrequent. Also
ja, wo ist das praktisch?
Ein Beispiel zum Beispiel, ja. Jeder kriegt jetzt eine Photovoltaikanlage auf sein Dach und da gibt es einen Wechselrichter, der macht richtig E-Smog, elektromagnetische Felder im niederfrequenten Bereich.
Von der Photovoltaikanlage.
Genau, das sind einfach Felder. Und dann kommen hochfrequente Felder, jeder kennt den Funksendemast.
Ja, genau.
Das sind hochfrequente, da sind sozusagen die Daten drauf, deswegen auch hochfrequent und in einer ganz hohen, sag ich mal, Frequenzband. Und das ist sozusagen, das haben wir jetzt alle ja erlebt mit der Digitalisierung, dass die Funkmasten auf den Häusern wachsen und überall neue entstehen. Aber es gibt, und das muss man vielleicht nochmal extra sagen, das Inhouse-Problem, an das die meisten Leute nicht denken.
Genau, also jeder hat zu Hause heute WLAN und rund um die Uhr laufen und dabei in so einem Haus, wo mehrere Leute, mehrere Parteien wohnen, da kommen dann schon mal locker 10 bis 25 WLAN-Router zusammen, die man selber in der eigenen Wohnung abbekommt. Ich habe das selbst erlebt in Berlin so und dann haben diese auch meistens noch einen Gastzugang, also es laufen immer von einem Router nicht nur ein WLAN-Signal. Und also das WLAN ist wirklich eine sehr große Strahlungsquelle. Und dazu kommen dann alle Geräte, die daran möglicherweise angeschlossen sind oder angeschlossen werden. Computer, Fernseher, Bluetooth-Boxen, das Smartphone selber oder das Tablet und möglicherweise auch schon irgendwelche Smart-Home-Geräte wie Geschirrspüler oder Waschmaschinen, die sich dann darüber auch steuern lassen.
Ja, diese Felder, das ist dann die Verbindung vom WLAN, vom Router zu den Geräten. Da werden Strahlen sozusagen ausgesandt. Oder wie ist es? Unser Fernseher läuft auch übers Internet, über WLAN. Wenn der läuft, strahlt er dann selber auch nochmal aus.
Also das Streamen ist extrem. Also das Streamen sozusagen, das ist ja das, womit sie auch Werbung machen mit 5G und so, dass jetzt der Fernseher besser funktioniert, das Streamen besser funktioniert, weil das 5G, also Funkmast sozusagen, oder dann besser das zum Router überträgt und das wird durch Kabel und durch Funk mittlerweile übertragen.
Ja.
Und dann können alle zu Hause ihre Videokonferenzen machen, können Fernsehen gucken und dann geht das praktisch vom Router zum Fernseher, vom Router zum Tablet. Und wenn man dazwischen sitzt, kriegt man sozusagen
das
diese
also,
Strahlung ab.
Also zwischen Router und den verschiedenen Geräten.
Die ist ja voll in dem Raum drin, kann man dann auch messen.
Und
also man könnte noch sagen, also die Geräte strahlen zunächst mal unabhängig davon, ob gerade Daten fließen oder nicht. Ich stelle mir zu Hause einen Drucker hin, schließe den an, der fängt an, WLAN-Signal auszusenden, ob ich das will oder nicht. So, und also bin ich sofort in der Exposition drin. Und wenn dann Daten fließen, sagen wir mal zwischen dem, nehmen wir jetzt mal besser das Beispiel, ein Film oder so läuft, dann sind es so unglaubliche Datenmengen. Und dann steigt die Strahlung, also die Leistungsflussdichte, das ist der Fachbegriff, steigt dann nochmal immens an.
Wie ist es beim Handy oder beim Smartphone? Da ist ja erstmal die Verbindung vom Mobilfunkmast, der strahlt ja. Aber ist es auch, strahlt das Smartphone auch mir was ins Ohr oder sozusagen?
Sehr sogar. Also es strahlt sehr. Also die Strahlung vom Smartphone ist ähnlich hoch wie die am Router. Und es ist mittlerweile, sagt das, also das Bundesamt für Strahlenschutz sagt sowieso, man darf das gar nicht ans Ohr dran machen. Man muss mindestens einen halben Zentimeter haben. Und es ist auch so, dass, und das ist mittlerweile diagnostiziert und eigentlich auch festgestellt, dass die Gehirntumorrate zugenommen hat.
Gut, vielen Dank erstmal. Mir war es einfach wichtig, weil Sie kennen sich da aus und wissen, wo das alles vorkommt, diese EMFs. Aber als normaler Mensch, also zum Beispiel im Vorgespräch, war mir nicht klar, dass WLAN einfach die Tatsache, dass ich einen Router habe, der da auf Standby steht, dass der dauernd so Strahlen aussendet. Wir hören jetzt ihre erste Musik, No Answers, Only Questions von Alan Parsons Project. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt, Selbsthilfe auf dem Radar. Heute mit der Selbsthilfegruppe EMF-bedingte Beschwerden und Krankheiten. Wir haben jetzt gehört, wo wir Menschen alle von elektromagnetischen Feldern bestrahlt werden. Und das ist ja sehr viel. Und das bedeutet ganz praktisch, dass sich dem eigentlich niemand entziehen kann. Also irgendwie werden wir da immer bestrahlt. Wie weit man sich davon fernhalten kann, das ist noch ein Thema für nachher. Ja, woher wissen die? Jetzt ist die Frage. Erstmal waren ja bei Ihnen und auch bei Ihren Kolleginnen oder Kollegen in der Gruppe die Beschwerden da. Und irgendwann kamen Sie drauf, die haben was mit elektromagnetischen Feldern zu tun. Wie kamen Sie? Wie war der Weg dahin? Weil erstmal geht man vielleicht zum Arzt und sagt, Sie waren vielleicht wegen Hörproblem beim Arzt und haben geguckt, ob das Tinnitus ist oder so. Ja, wie geht der Weg oder wie ist bei Ihnen vielleicht der Weg gegangen?
Im Prinzip ist das die zentrale Frage. Wie kann ich das feststellen, dass ich betroffen bin oder wie habe ich das festgestellt? Weil wir hatten ja eben schon gesagt, dass Elektrohypersensibilität, wie wir sagen wir mal die Kernkrankheit da nennen wollen, dass die so vielfältige Symptome hat und dass die auch Symptome hat, die durch was anderes ja ausgelöst werden können. Also von daher kann man sich ja gar nicht sicher sein, ist dieser Zusammenhang unbedingt feststellbar. Und bei uns allen ist es eigentlich so, dass wir das erst so mit der Zeit, sage ich mal, die Geschichten sollten wir vielleicht gleich erzählen, weil es dann deutlicher wird, ja. Festgestellt haben, dass es eine wahre Odyssee war und dass wir das eigentlich erst mitgekriegt haben, als wir im Off, also als wir wirklich mal wieder in einem Funkloch waren. Aber vielleicht fängt die Anke mal an und berichtet ihren Leidens, ihre Odyssee.
Ja, gerne. Also ich habe, wie gesagt, seit über 20 Jahren Kopfschmerzen, die immer stärker und immer lang andauernder wurden. Ich hatte dann keinen Tag mehr ohne Kopfschmerzen und habe Schmerzprotokolle geführt, wo ich dann geguckt habe, wie ist das Wetter, die Stimmung, die Ernährung, was hat vielleicht Einfluss auf meine Kopfschmerzen. Das alles auch inspiriert durch eine multimodale Schmerztherapie und Rehas und so weiter. Ich habe keinen Zusammenhang erkannt. Und durch einen Vortrag, der darüber gesprochen hat, dass eben E-Smog, also elektromagnetische Felder, eben auch solche Schmerzen verursachen können, bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, darauf zu achten, wo bin ich und wo verstärken sich meine Symptome. Und also es hat dann von daher immer noch eine ganze Weile gedauert, bis ich das wirklich so genau zuordnen konnte. Von Jahr zu Jahr ging es mir aber schlechter und heute ist es sogar so, dass ich merke, ob das Gegenüber ein Mobiltelefon ein angeschaltetes in seiner Tasche hat oder nicht. Das heißt, ich bekomme so starke Schmerzen direkt in den Kopf von einem nahen Mobiltelefon, dass es für mich also ganz, ganz klar und deutlich ist, der Zusammenhang inzwischen. Ja, man kann das auch mit mir testen, wer das möchte. Ja, so. Und mich hat schon mal vor vielen Jahren ein Elektroingenieur darauf aufmerksam gemacht und bei mir zu Hause gemessen und unter anderem zum Beispiel auch das WLAN gemessen. Und also wir könnten mal einspielen, wie sich das WLAN akustisch anhört mit einem Gigahertz Solutions HF35C gemessen. Das kann man nämlich hörbar machen. So. Ja, also das ist ein Geknatter, also 60 Mal pro Sekunde wird also dieses Signal ausgesandt.
Das heißt, das ist ein Gerät, das sozusagen aus dem WLAN-Signal, was wir ja normal nicht hören, das
akustisch
hörbar macht.
Okay. Vielleicht gut. Und auch misst, wie hoch die Intensität ist. Ne? Also das ist ein Messgerät, was einerseits eine Zahl, eine Ziffer, eine Anzeige hat und eine akustische Orientierung bietet. Das hilft besonders, wenn man auf der Suche nach Quellen ist in einem Raum, hilft diese akustische Orientierung ganz gut. Und genau, und dieses WLAN-Signal, das wirkt dann quasi Tag und Nacht auf uns ein, auf unsere Zellen, auch wenn unsere Ohren das nicht hören. Unsere Zellen haben gewisserweise auch Ohren und können dadurch also irritiert werden. Ja, und dann habe ich also nach dem Besuch von dem Elektroingenieur auch mein Decktelefon, mein Schnurlostelefon ausgetauscht. So, und dann dachte ich, okay, jetzt müsste es mal irgendwie besser werden mit den Kopfschmerzen. Naja, so richtig wirklich spürbar war die Besserung jetzt nicht. Aber wie ich heute weiß, hatte ich natürlich auch noch ganz viele andere Geräte von Nachbarn, die ich natürlich überhaupt nicht berücksichtigt habe. Und ich musste erst so krank werden wie jetzt. Ich weiß ja inzwischen auch ein bisschen was zu den Ursachen, da kommen wir ja später nochmal drauf, um zur Diagnostik. Ich musste erst so krank werden wie jetzt, um das so unmittelbar zuordnen zu können. Vor 20 Jahren hätte ich das so noch nicht sagen und auch selber glauben können. Ich suche ja selber wirklich nach der Ursache und will nicht irgendeine Ursache mir suchen, nur damit ich einen Sündenbock habe, sondern ich möchte ja wirklich wissen, woher kommen meine Probleme.
Und das heißt, seit 20 Jahren suchen Sie?
Ja.
Oh. Muss ich nur sagen, langer Weg.
Ja, die Uli mit meiner Geschichte. Ich bezeichne mich als unglaublich gesund. Das überrascht mich, andere werden krank, ich bleibe gesund. Und hier habe ich ja erzählt mit meinen Ohrgeräuschen und es ging weiter mit leichten Kopfschmerzen. Ich kenne keine Kopfschmerzen und jetzt kenne ich unglaublich viele Variationen von Kopfschmerzen. Das war mir neu. Und im Winter 18/19 wurde ein Mast 70 Meter von mir entfernt gebaut. Und erst im Frühjahr habe ich erkannt, was da steht.
War das Mobilfunkmast oder Hochspannungmast?
Mobilfunkmast.
Okay.
Genau, im Zentrum von Darmstadt. Und zeitgleich war ein Artikel in der Zeitung, dass sich am Riegerplatz Menschen beschwert haben, dass der Mobilfunkanbieter einen Mast aufs Haus bauen wollte. Mit Erfolg haben die sich dagegen gewehrt. Und es wurde beschrieben, dass einige Leute im Keller schlafen, weil sie nicht mehr Schlaf finden. In der gleichen Zeit fand ich einen Aushang von einer Selbsthilfegruppe, die sich damals im Café Lotte getroffen hat. Und ich bin da hingegangen, einfach weil mich keiner versteht. Und dort haben sie alle meine Symptome verstanden. Das war ihnen gar nicht neu. Und es war sehr berührend, da nicht alleine zu sein. Also das hat mir sehr geholfen und den Rücken gestärkt und ich konnte besser mit den Sachen umgehen. In Sachen Ohrengeräusche möchte ich auch gerne weitergeben an die Jutta. Die kann dazu auch noch mal was sagen.
Genau, bei mir fing das sozusagen über Ohrgeräusche oder Tinnitus. Tinnitus sind ja eigentlich Ohrgeräusche an. Ich hatte auch genau in diesem selben Zeitraum, 18/19, eine sehr stressige Phase und habe Tinnitus bekommen oder dachte, ich bekomme Tinnitus. Es war irgendwie, ich war damals Pendlerin und es war immer ganz komisch, wenn ich nach Darmstadt reingefahren bin, da an der ESOG vorbei, ging das immer hoch oder da, wo Telekom City ist und dann wurde es wieder besser. Also es war ganz merkwürdig und mir ging es zunehmend schlechter. Also ich hatte auch diese Herzrhythmusstörungen, wo ich gedacht habe, alles Stress, ich muss was machen und bin in eine Tinnitusklinik gegangen, eine psychosomatische, mit dem Ergebnis, dass es mir da noch viel schlechter ging, weil dort sind einfach von den 300 Leuten 250 Leute, die auch Tinnitus haben und von morgens bis abends Wahlgesänge und irgendwelche Musik streamen. Und dieses Streamen hat mich wirklich schlicht und einfach fertig gemacht. Ich bin dann in der Mittagspause manchmal auf meinem Bett liegen geblieben, weil alle weg waren zum Essen und dann war es für mich einigermaßen erträglich. Und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, wie schwer das ist. Ich wusste ja nicht, was mit mir los ist und wie schwer das ist, da irgendwie so ein Gefühl irgendwie vielleicht da anerkannt zu bekommen. Weil wenn ich dann dort, wir sind dann walken gegangen und lauter so Sachen in den Wald gegangen bin und weit weg war, ging es mir ziemlich schlagartig wieder gut. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und dass die mir in der Klinik auch irgendwas erzählen, was auch nicht stimmt. Und als ich zurückkam, habe ich gemerkt, dass es mir sozusagen am alten Ort auch wieder nicht gut geht. Und erst als ich dann wirklich mir eine zweiwöchige Auszeit gebucht habe in einer alten Mühle, wo es nichts gab, kein WLAN, fast kein Funkempfang, habe ich gemerkt, dass es mir schlagartig gut geht. Und da bin ich erst dahinter gekommen. Und trotzdem muss ich sagen, für mich war, ich habe die Anke dann damals mal getroffen, diese Begegnung unheimlich entscheidend, weil man permanent selber an sich zweifelt und von seinem Umfeld auch als psychisch hingestellt wird.
Ja, vielen Dank, das ist interessant. Elektrohypersensitivität, ja, nennen Sie diese Krankheit. Ist das so ähnlich wie so eine Allergie, also wie Menschen, die auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren? Also sind Sie eben allergisch auf, ja, auf elektromagnetische Felder? Das heißt aber auch, das betrifft da nicht alle, sondern eben bestimmte Menschen, die alle. Kann man da irgendwie, gibt es Untersuchungen, dass man feststellen kann, also diese Allergie oder dass man die wirklich
also das
im Körper sehen kann, da ist irgendwas. Also bei anderen Dingen macht man ja bei Allergie, macht man so den Arm und da probiert man aus. Sie haben das ja auch gemacht, bei Ihnen ja auch. Sie haben gesehen, je mehr Strahlung, desto schlechter geht es Ihnen. Also insofern schon. Also die Wirkung ist passiert, aber kann man das auch irgendwie medizinisch
festmachen?
Festmachen, ja.
Ja, oder? Das ist eine gute Frage. Also dieser Vergleich zur Allergie ist sehr gut, weil ein Allergiker auch im Prinzip überreagiert.
Ja,
der Körper
ja, genau,
überreagiert und das ist bei uns auch der Fall. Und zunächst mal sind wir jetzt im Moment im Bereich der Anamnese. Also wenn ich zum Arzt gehe, dann fragt er mich ja auch erstmal, der Orthopäde zum Beispiel, wann treten Ihre Schmerzen auf? Beim Gehen, beim Sitzen, beim Liegen, in Ruhe oder in Bewegung? Und so ist, hat mich dann zum Beispiel mein Arzt auch gefragt, wann treten denn Ihre Beschwerden auf? Und wo? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich in einem Raum bin, wo ein WLAN-Router ist, ist es besonders schlimm. Und wenn ich in den Wald gehe, geht es mir besser. So. Und dann kommt, dann ging es weiter in der Untersuchung, hat er dann auch noch bestimmte Laboruntersuchungen gemacht, um seine These sozusagen zu untermauern. Und
Schwermetalle.
Genau, unter anderem wurde eben untersucht auf Schwermetallbelastung. Und hat sich herausgestellt, ja, ich bin mit Schwermetallen belastet, aus früheren Amalgamfüllungen mit Quecksilber und anderen. Möchte jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, aber auf jeden Fall ist es so, dass sich die Dinge auch labormedizinisch durchaus bestätigen lassen.
Und das betrifft auch andere Betroffene, dass die auch schwermetallbelastet sind.
Ja. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, wollen wir jetzt direkt drauf eingehen, auf...
Nee, jetzt machen wir erstmal Musik und dann geht Selbsthilfegruppe Diagnostik ist nächster Teil. Sie hören weiterhin Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Heute ein Gespräch mit Mitgliedern der Selbsthilfegruppe EMF-bedingte Beschwerden und Krankheiten. EMF sind elektromagnetische Felder. Wir haben jetzt schon gehört, wie... durch welche Felder Menschen wie krank werden. Ja, Sie sind Selbsthilfegruppe. Was bietet Ihnen jetzt die Selbsthilfegruppe in Ihrer Situation?
Vielleicht davor zu sagen, wenn man mal festgestellt hat, dass man darauf reagiert, geht nochmal ein anderer Leidensweg nämlich los, bis man so eine Selbsthilfegruppe findet.
Ah ja.
Das war gar nicht selbstverständlich. Ich muss dazu sagen, es gibt einige Erkrankte, die wirklich sich, ich sage jetzt mal, einfach in die Einsamkeit zurückziehen und überhaupt gar nicht mehr digital erreichbar sind, weil da gar kein Funk oder irgendwas ist. Und das Zweite ist natürlich, man muss überhaupt auch, um überhaupt was mit sich machen zu können, braucht man halt diese Ratschläge. Und für mich war es persönlich sehr wichtig, die Anke zu treffen, die dann eigentlich federführend war, diese Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Und vielleicht fängst du mal an und erzählst.
Ja, also genau. Also ich habe ja auch die Gruppe getroffen, die sich in der im Café Lotte getroffen hat und habe dann gemerkt, es geht also einerseits eben darum, ein bisschen sich mit dem Thema zu beschäftigen dort und auch ein bisschen Menschen aufzuklären. Aber andererseits fand ich es auch sehr wichtig zu gucken, mal warum werden wir denn krank und andere nicht? Und deswegen habe ich diese Selbsthilfegruppe als solche auch unter dem Dach der Parität ins Leben gerufen. Und das war also selbst auch für mich selbst, war es ein Segen, die Menschen zu treffen, die genauso betroffen sind wie ich. Weil man hat erstmal diese Bestätigung, man ist nicht verrückt. Man spricht über seine Probleme und die anderen nicken einfach alle, während man sonst immer nur eher so Kopfschütteln oder fragende Gesichter geerntet hat. Und das ist erstmal schon mal so ein für die Seele so wichtig, weil man sich ja oft und ganz lange selber unsicher ist. Und das ist einfach wichtig, sich auszutauschen und sich Rückhalt zu geben. Und also für mich ist die Selbsthilfegruppe auf jeden Fall Rückhalt, Verständnis und auch sich zu unterstützen, wenn es mal Probleme am Arbeitsplatz gibt oder dass man da einfach jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann und sagen kann, hier, was würdest denn du jetzt machen an meiner Stelle?
Es ist ja auch schwierig, so haben Sie mir das geschildert. Die Krankheit wird von vielen Menschen und zum Teil auch von Ärzten wohl gar nicht so erkannt oder wahrgenommen oder akzeptiert. Wie ist das? Kennen Sie bestimmte Ärzte oder können Sie da helfen, wenn jemand sagt, ich will geholfen bekommen und überhaupt dann natürlich auch die Frage, was kann ich da machen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, meine Symptome zumindest zu dämpfen oder ein bisschen wegzukriegen?
Also ich denke, in der Selbsthilfegruppe ist eine der ganz großen Funktionen, die sie hat, ist, dass wir uns untereinander helfen. Und eine der Dinge war, dass man einfach auch verstanden hat, dass man nicht, sag ich mal, psychisch krank ist, was man ja sehr gerne gesagt bekommt, sondern dass das wirklich eine Umweltsystemerkrankung ist und dass es dafür Umweltärzte gibt, die einem da weiterhelfen können. Da gibt es natürlich zwei Haken. Das eine ist, so ein Umweltarzt wird nicht bezahlt von der Krankenkasse. Und das zweite ist, es gibt kaum Umweltärzte. Also sprich, die Ärzte, die mit diesen Thematiken zu tun haben, die sind fast an 10 Fingern in unserer Gegend oder in Deutschland gezählt, so ungefähr, also böse gesagt. Es gibt bestimmt viel mehr, weiß ich nicht, aber letztendlich einen zu finden ist extrem schwierig und dann dort auch reinzukommen in die Praxis ist auch extrem schwierig, weil dadurch, dass es so wenige gibt und jetzt halten sich wieder das Long-Covid vor Augen, die da ja auch rastlos durch die Republik ziehen. Die stürmen natürlich jetzt auch diese Umweltärzte, weil der klassische Mediziner damit ja nicht umgehen kann mit der Krankheit.
Sie sagen, die Krankenkasse zahlt die nicht. Was heißt das praktisch? Ja, wenn Sie zum Umweltarzt gehen, kriegt er das nicht bezahlt.
Doch.
Oder müssen Sie das dann privat zahlen? Ach so. Also eine Beratung bei einem Umweltarzt wird von der gesetzlichen Krankenkasse nicht bezahlt?
Nein, noch nicht. Also das ist ja einer unserer Wünsche, dass wir da auch, wir müssen sehr tief in die Tasche greifen. Also sämtliche Kosten beim Arzt und die Laborkosten müssen wir zurzeit selber tragen.
Okay. Ja. Und, aber Sie vermitteln da Umweltärzte. Gibt es noch andere Möglichkeiten der Diagnostik? Ach so, haben Sie ja schon gesagt, bei der
Anke.
Schwermetallbelastung. Also es gibt auch labortechnische Möglichkeiten, da bestimmte Voraussetzungen für eine Elektrohypersensitivität festzustellen. Das ist ja, finde ich, auch wichtig, dass eben... Ja.
Also. Und eine Sache ist eben, dann fragt man sich natürlich, warum reichern wir diese Schwermetalle so stark bei uns an und andere nicht. Und da kommt wieder noch ein anderer Punkt ins Spiel, nämlich die eigene Konstitution, genetische Voraussetzungen und Ähnliches. Und allen EHS gemeinsam ist, dass sie eine Entgiftungsstörung haben. Das bedeutet, sie können... Schwermetalle, die man über Fisch und so weiter, über Umwelt, über Luft und so weiter aufnimmt, eben nicht so einfach wieder entgiften und loswerden. Die reichern sich an, die setzen sich in Knochen, in Gewebe, im Gehirn fest und dann werden wir quasi selbst zu Antennen und schwingen mit jeder Welle mit, die eben in der Luft herumschwirrt. Und das führt dann zu Nervenreizungen und so weiter. Und das ist im Prinzip die Erklärung für unsere Symptome.
Gut. Wir hören jetzt gleich noch mal ein bisschen Musik. Aber erstmal, es ist schon erschreckend. Also, Sie haben doch eben gesagt, diese Allergie könnte man immer auch im Labor feststellen, dass das dann nicht anerkannt wird. Woher kommt denn das? Das ist doch dann, oder wird auch, wie sagen Sie, dass Menschen Probleme haben, bestimmte Stoffe abzubauen? Ist das nicht quasi eine Krankheit?
Naja, ich denke, Sie müssen das jetzt einfach mal, ich nehme wieder das Beispiel, weil es vertrauter ist mit den Long-Covid-Patienten,
ja, da
die auch in der Luft hängen, die auch fast alles selber zahlen müssen, weil das erstmal nicht sein durfte. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, wenn jetzt wir offiziell krank sein dürfen, was das eigentlich letztendlich heißt. Und es gibt natürlich, ich sage jetzt mal, Dinge wie Asbest oder Tabak.
Ja.
Da hat es auch bei Asbest, ich glaube, 100 Jahre gebraucht, bis das anerkannt war. Und es hatte einfach, sage ich mal, Profitgründe. Mhm. Also im Moment sind wir in der Digitalisierung und es ist leider so. Und damit haben wir halt zu tun.
Ja, Better Together von Jack Johnson. Wir haben jetzt viel über Elektrohypersensitivität erfahren und darüber, dass dieses bei uns in Deutschland nicht als Krankheit anerkannt ist. Aber im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, es gibt Länder, wo es anders aussieht.
Mhm. Ja, zum Beispiel in Schweden ist Elektrohypersensitivität inzwischen als Behinderung anerkannt. In Frankreich hat man sogar mittlerweile einen Anspruch auf einen funkfreien Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Messungen durchzuführen und gegebenenfalls die Strahlung zu senken. Und in Kanada zum Beispiel ist es auch so, da ist die Krankheit von der kanadischen Menschenrechtskommission anerkannt. Es gibt eine riesengroße Umweltklinik in Ontario, wo betroffene Menschen wirklich ernst genommen werden und ärztlich betreut werden mit allem, was dazugehört. Und auch in den USA ist EHS inzwischen als umweltbedingte Behinderung anerkannt.
Ja, das nehmen wir mal so als Info mit. Ist schon interessant. Ja, wie können Sie und Ihre Mitglieder da mit der Krankheit leben? Also es gibt zwar Möglichkeiten der Diagnose, haben Sie gesagt. Sie erleben auch Orte, wo es schlimmer ist und wo es weniger schlimm ist. Ja gut, aber was folgt dann draus?
Ja, ich fange vielleicht nochmal an sozusagen mit der Diagnose, die ich sozusagen bekam von meinem Umweltarzt und auch sozusagen der Option einer Therapie. Nachdem man sozusagen festgestellt hat, dass ich randvoll mit Schwermetallen bin, ziemlich viel Blei und Cadmium und solche Dinge, geht es darum, wie kommt es aus dem Körper raus, weil es eins der wichtigsten Sachen ist. Und dazu gehört auch, dass man sämtliche Quellen weiterhin ausschließt. Also nicht mehr beim Joghurtbecher, das ist jetzt Aluminium allerdings da, das Ding ablecken, sondern solche Dinge lassen. Dann musste ich sozusagen meine Zähne komplett sanieren. Also weil bei mir fing die Elektrosensibilität auch unter anderem an, als ich ein Titanimplantat reinbekam. Das kam da noch dazu. Das habe ich mir wieder entfernen lassen. Und sämtliche Metallfüllungen, und mein Zahnarzt sagte so schön, ich habe 30 Jahre Zahnmedizin im Mund, alle möglichen verschiedenen Metalle, musste alles raus. Ich hatte mir mal mit gutem Willen Gold reingemacht, habe dann aber nicht gewusst, dass es Spargold ist und irgendwie eine ziemlich böse Mischung. Das war das Erste. Und das Zweite war dann, man kann diese Schwermetalle mit Gelaten ausleiten. Das ist, ich glaube, die Russen haben es entwickelt. Das sind Infusionen, die man bekommt. Das ist irgendwas mit so einer Schwefeldoppelbrücke, die dann sich mit den Schwermetallen verbindet. Ich habe das Glück, dass ich das sehr gut vertrage. Es ist nicht jeder so, der das so gut verträgt. Ich bekomme das so im Schnitt alle Monate, sage ich mal, eine Ausleitung. Und habe mittlerweile auch schon 30 Ausleitungen hinter mir.
Und dadurch sind Ihre Symptome weniger geworden, oder was war dann?
Ja, ich würde mal behaupten, dass es mir besser geht, als ich da angefangen habe. Es gibt natürlich eine andere Seite. Ich vermeide natürlich, soweit es geht. Das ist auch eins. Aber ich würde sagen, mir geht es grundsätzlich besser und habe aber leider die andere Seite der Waage, dass ja die Strahlung proportional zugenommen hat. Also das, was es mir gesundheitlich besser ging, wurde auf der anderen Seite wieder was draufgelegt, weil es noch mehr strahlte. Ich bin so ein bisschen in so einem, sag ich mal, so einem stabilen Zustand, ungesunden stabilen Zustand gerade. Ich hoffe aber, dass es besser wird. Ich kann auch nur sagen, ich hatte verschiedene Baubiologen, die teilweise selber elektrosensibel sind, und alle haben so Ausleitungen gemacht. und auch gesagt, dass es ihnen geholfen hat. Und das ist eins der wesentlichen Dinge, was zum Beispiel so eine Selbsthilfegruppe machen kann, ist da Tipps zu geben, auch Tipps von Ärzten, die es machen und so weiter.
Haben Sie da noch Erfahrungen, Schutzmaßnahmen, vielleicht sogar Strahlung vermeiden oder irgendwo hingehen, wo es die nicht so gibt?
Ja, also Strahlung vermeiden ist auf jeden Fall auch eine der Empfehlungen, die in der Leitlinie von 2016 über zur Diagnostik und Behandlung von EMF-bedingten Krankheiten und Beschwerden auch empfohlen wird. Also das heißt, Abschirmen ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Da braucht man dazu im Prinzip so bestimmte Stoffe gibt es da, die bedampft sind mit Silber und die man als eine Art Baldachin zum Beispiel über dem Bett installieren kann. Seitdem ich das hatte, 2019, konnte ich das erste Mal wieder eine Nacht durchschlafen. Seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und es war so ein Segen, so eine Verbesserung. Und ich habe sowas inzwischen auch über meinem Schreibtisch. Denn es ist ja auch, also überall eine WLAN-Frequenz, überall ist was vorhanden und das hilft, das schützt mich sehr gut. Aber es ist natürlich nicht überall möglich. Also wenn ich irgendwo mal in ein Konzert gehen will oder ins Kino, eine Veranstaltung, dann sitze ich zum einen in einem Haus mit WLAN und zum anderen mit 150, 200 oder 500 Mobilfunktelefonen zusammen. Und das ist für mich so eine starke Belastung, dass das ganze Event kein Vergnügen mehr ist.
Haben Sie noch Erfahrung mit Schutz oder?
Ja, so als erste Hilfe nehme ich mir immer eine Goldfolie mit, wenn irgendwo was nicht geht. Das geht immer. Goldfolie vom Rettungs-,
Also, und die tun Sie über sich?
Ja, die tue ich über mich. Oder auch, ich war im Krankenhaus und dann habe ich mir auch, das ist ein Stahlgewebe, diesen Stoff, den ich jetzt hier umhab, den habe ich mitgenommen, um wie in einem faradäischen Käfig geschützt zu sein. Selbst die Krankenhäuser sind gut vernetzt mit Router und WLAN.
Ja, klar.
Es gibt Vorhänge, es gibt Farbe, man kann die Wände streichen. Das ist eine Graphitfarbe und die muss dann, die ist schwarz, die muss dann wieder überstrichen werden und es ist sehr teuer. Genau, Kleidung gibt es. Wir tragen das alles. Es gibt Unterwäsche, die schützt. Es gibt auch gerade für Schwangere, Baby. Schwangerenschutz, es gibt Mützen, Hüte, Tücher, Schals und Mäntel, damit wir uns schützen können. Ja,
jetzt vielleicht noch zwei Dinge. Einmal im Vorgespräch kam auch die Möglichkeit, man kann ja auch vom Router zum Computer ein Kabel nehmen, also WLAN ausschalten oder das war mir gar nicht so klar, aber das wäre für jemand Betroffenen sicher nicht schlecht. Und dann, Sie wissen das, gibt es überhaupt Räume, wo wir von elektromagnetischen Feldern nicht oder kaum betroffen sind in Deutschland? Also könnte man da irgendwo Urlaub machen oder geht das überhaupt nicht?
Also es gibt eine Seite, die heißt Mobilfunkfreier Urlaub. Da haben sich einige Anbieter eingetragen, die zum Beispiel ihren Router so gestaltet haben, dass der ausschaltbar ist und oder ausstöpselbar, die darauf tatsächlich Rücksicht nehmen, die davon gehört haben, dass es so Leute gibt wie uns, die wirklich kaum noch irgendwo unterkommen können. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch einen sogenannten Pöppelraum. In Ingolstadt gab es ein Experiment, eine wissenschaftliche Studie mit Tinnituspatienten. Da hat jemand eine komplett abgeschirmte Kabine gebaut. Und da haben diesem Vorbild sind einige gefolgt und es gibt so 3-4 verschiedene sogenannte Pöppelräume in Deutschland, die wirklich ganz strahlungsarm, also fast wirklich null sind, wo man sich auch mal eine Stunde reinlegen kann zur Erholung. Und es gibt sogar Berichte, dass es bestimmte Krankheiten, die das Nervensystem betreffen, auch MS oder ähnliches, dadurch sich sogar auch verbessert haben.
Blutdruck auch.
Ja.
Und würden Sie so einen Raum, das wird auch helfen, also wie ich sag mal, eine Massage, bestimmte orthopädische Probleme lindert, kann eine Stunde Pöppelraum was bringen.
Das kann man buchen und wir überlegen das auch. Es ist nicht ganz billig, so einen Raum zu bauen. Man braucht auch einen Ort. Aber vielleicht kommt da nochmal das Thema, dass dieses, dass man immer raus muss, also dass man sozusagen strahlungsfrei zwischendurch sein muss oder wir das sein müssen, dass das so wichtig ist. Also dieser Raum für die Erholung oder dass man strahlungsfrei schläft.
Das ist wichtig.
Wenn diese Erholung nicht stattfindet, dann geht es sozusagen in so eine, ich sag mal, fast phlegmatischen Zustand, dass man gar nichts mehr kann. Das ist, das muss man einfach berücksichtigen. Und ich wollte auch noch mal kurz sagen, wir gehen auch oder haben auch versucht zu lernen, wie können wir auf die Nachbarn zugehen, dass die uns zuliebe das WLAN erstmal reduzieren. Weil es wird oft geliefert auf 100% und oft reichen schon 7 oder 8%, dass derjenige, der das benutzt, immer noch guten Empfang hat. Aber wenn er es auf 100% hat, geht es 3 Häuser weiter.
So, jetzt hören wir Lavals d'Amélie. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Heute ein Gespräch mit der Selbsthilfegruppe EMF-bedingte Beschwerden und Krankheiten. Jetzt noch ein Nachtrag zum Thema Schutzmaßnahmen.
Ja, ich wollte das noch mal kurz erwähnen, gerade mit dem WLAN, weil das das ist, worauf wir alle reagieren, die elektrohypersensibel sind. Ich habe das dann in meiner Bekanntenkreis auch mehrfach angesprochen und es gibt diverse Freunde oder Freundinnen, die teilweise selber sehr schlecht schlafen oder bestimmte Symptome auch haben, wo ich gesagt habe, programmiert doch mal so den Router, dass er nachts aus ist oder stellt ihn einfach aus. Und das haben sie auch gemacht und haben mir eine relativ positive Rückmeldung gegeben, dass sie den Eindruck haben, dass sie durchaus besser schlafen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie nicht 5 Nachbarn haben, die das dann weiterhin sie bestrahlen. Und das sind, glaube ich, so Dinge, die unheimlich wichtig sind, dass auch Menschen, die solche Symptome haben, sozusagen dahinter kommen, was es sein könnte und was sie dagegen machen können. Und deswegen ist unsere Selbsthilfegruppe so wichtig.
Genau. Und wichtig ist nochmal zu sagen, man kann das WLAN bei den meisten Routern ausschalten, ohne dass der ganze Router aus ist. Also viele denken dann, ach, dann habe ich ja kein Telefon mehr, das stimmt gar nicht. Sondern es gibt bei den meisten einen extra Knopf, da steht WLAN drauf. Man kann das einfach deaktivieren. Und wenn man surfen möchte, schaltet man es wieder an oder man nutzt sogar die Nachtschaltung, programmiert das entsprechend, wie du schon sagtest, oder eben sowieso am allerbesten das Kabel. Wir heißen alle herzlich willkommen, die vielleicht jetzt aufgrund unserer Sendung die Idee haben und das Gefühl haben, Mensch, ich habe auch Kopfschmerzen oder ich habe auch so Symptome und möglicherweise könnte es ja damit zusammenhängen. Kommen Sie gerne mal bei uns vorbei. Und wir können Ihnen auch noch mal Tipps geben, wie Sie es rausfinden können. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich immer wieder aufschlussreich, wenn wir uns treffen. Und ja, dann wollte ich noch erwähnen, dass es eine ganze Menge an Gruppen gibt in Deutschland, die sich mit dem Thema Mobilfunk und Strahlung und so weiter beschäftigen. Diese Gruppen sind auch unter dem Dach des BVMDE, das Bündnis für verantwortungsvollen Mobilfunk Deutschland, zusammengeschlossen. Und da geht es vor allen Dingen darum, aufzuklären und zu sagen, Mobilfunk ist schon hilfreich und sinnvoll, aber bitte so, dass es gesundheitsverträglich ist. Ich möchte das ganz klar nochmal sagen, dass wir nicht alle jetzt komplett gegen Mobilfunk sind, aber man würde ja auch nicht das Zimmer heller beleuchten, als es notwendig ist, oder das Licht das ganze Nacht anlassen. Es geht einfach darum, da auch eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass da Strahlung da ist, die unsere organischen Systeme belasten können und so.
So, jetzt müssten Sie aber auch eine Kontaktmöglichkeit, Sie haben mich eingeladen.
Genau.
Wie kann sich Hörerinnen und Hörer an Sie melden, wenden?
Ja, also wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet emf-krank-darmstadt@posteo.de.
Sagen Sie es nochmal bitte.
emf-krank-darmstadt@posteo.de. Unsere Gruppe ist ansonsten auch auf der Website der Parität in Darmstadt zu finden. Da gibt es auch noch Telefonnummern.
Ah ja.
Und
gibt es da irgendeine Internetadresse von der Parität?
Die haben wir jetzt gerade nicht, ne?
Oder die gibt es aber.
Gibt's, ja, genau, die wenn sie jetzt haben auch das nicht digital da. Und da kann man das finden. Und,
ja, wenn man Parität Darmstadt.
Charité Darmstadt.
Selbsthilfebüro genau, zum Beispiel.
Richtig.
Das ist ja. Über Selbsthilfebüro können Sie das auch finden.
Genau.
Ja.
Dort können Sie auch anrufen. Die leiten es auch an uns weiter.
Ich würde gerne noch zwei wichtige Links weitergeben. Das eine ist, es gibt ein Buch, das heißt Die unerlaubte Krankheit. Da werden verschiedenste EHS-Erkrankte beschreiben ihren Leidensweg und manchmal kann man sich damit dann eher identifizieren. Und dieses Buch kann man über eine unheimlich wichtige Verbraucherorganisation bekommen. Die heißt wiederum Diagnose Funk. Die sitzt in Stuttgart, die hat auch eine Website und da kriegt man unglaublich viel Informationen und Materialien zu diesem Thema. Auch die wissenschaftlichsten neuen Erkenntnisse, wie das der Bundestag jetzt zum Beispiel die Technikfolgeausschuss auch gesagt hat, dass das mehr untersucht werden muss. Und diese Webseite heißt diagnose-funk.org.
Ja.
Und dann gibt es noch eine, das muss ich einfach sagen, eine Initiative, die Kompetenzinitiative. Das sind Wissenschaftler, Ärzte und Juristen und dort sitzen auch die Umweltärzte zum Teil mit drin. Und die tun sich wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandersetzen und veröffentlichen das alles auf ihrer Webseite. Und das ist kompetenzinitiative.com.
Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie da waren und so offen und ausführlich über Ihre Gruppe und Ihre Probleme geredet haben. Ja. Ihnen viel Erfolg oder dass Sie zumindest weiterkommen, auch dabei, dass diese Krankheit vielleicht wirklich mal bei uns anerkannt wird in Deutschland und Ärzte dafür bezahlt werden. Soziales Familie und Arbeit von Radio Darmstadt. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Pollack.